Ja, wir haben jetzt ein bisschen zurückgeschaut, Gott zu danken für wer er ist und was er für uns getan hat. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, um sich auszurichten auf ein neues Jahr, wo man sich wieder darauf freut, was Gott tun kann und tun wird. Und wir wollen heute Morgen einfach auf ihn schauen und uns über ihn freuen und so in einer neuen Ausrichtung vielleicht in das neue Jahr starten. Wir haben diese Abschnitte halt, wo wir immer wieder neu uns besinnen können. Und ich bin froh, dass wir heute Morgen das zusammen machen dürfen. Unser Ausgangstext für heute Morgen ist in Matthäus 4 zu finden. Matthäus 4, Vers 17, werde ich zunächst lesen. Steht auch an der Leinwand. Während wir da aufschlagen, habe ich nur eine Frage zu stellen. Wie würdest du das Wirken Jesu zusammenfassen? Wie würdest du das tun, wenn du nur einen Satz hättest? Was war seine Botschaft und was ging es ihm hier auf Erden? Da fällt einem vielleicht vieles ein, aber Matthäus hat es für uns, Gott sei Dank, getan. Er hat für uns es folgendermaßen zusammengefasst. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Unser Vers beginnt mit von da an. Von da an lässt uns zurückblicken auf das Vorherige. Zum Abschluss des dritten Kapitels im Matthäus-Evangelium wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft. Anschließend ist er für 40 Tage in der Wüste und wir kennen die Geschichte von seiner Versuchung. Und anschließend schiebt Matthäus dann einen kleinen Abschnitt ein, in welchem er uns den Hintergrund oder das Setting, würde man modern vielleicht sagen, erklärt für die Botschaft, die Jesus hat. Die Verse 12 bis 16 fassen für uns das zusammen. Er wirkt nicht von Nazareth aus, nicht von seiner Heimatstadt aus, sondern er wirkt von Kapernaum aus. Und das geschieht, um zu erfüllen, was im Alten Testament schon verheißen war, dass dort in dieser Gegend der Messias sein Licht bringen würde und das die Dunkelheit vertreiben würde. Dann kommen wir zu Vers 17 und er gibt uns eine Zusammenfassung der Botschaft. Der Botschaft von Jesus. Was würde man von Jesus hören an einem gewöhnlichen Tag? Wenn du um Jesus dich aufhältst, was würdest du hören? Um was würde es gehen? Und ich lese nochmal den Vers. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Wie hättest du seine Botschaft zusammengefasst? Ich glaube, oftmals fasse ich es nicht so zusammen. Und es war für mich ein neuer Anstoß jetzt, das zu überlegen. Wieso fasst er seine Botschaft so zusammen? Warum fasse ich seine Botschaft so selten so zusammen? Wir legen viel Wert darauf und wir haben es Weihnachten, ich war jetzt am 25. nicht da, aber am 24. sehr klar und deutlich die Betonung gehabt darauf, dass jeder einzelne Mensch vor Gott Verantwortung trägt, was er mit seinem Leben tut. Dass er ihn als Retter annehmen muss. Dass Jesus dafür gekommen ist, dass Einzelne gerettet werden. Und das ist wahr und das ist wunderbar. Aber ich glaube, in meinem Kopf und in unseren Köpfen ziehen wir dann einen Strich unter das Thema Evangelium und vergessen andere Aspekte. Und heute wollen wir auf diesen Aspekt, dieses Reich der Himmel, was meint Jesus, wenn er davon spricht? Derjenige, der Christ wird, der sich dieser einzelnen Botschaft anschließt, der begibt sich auf eine lebenslange Reise. Eine lebenslange Reise, darüber nachzusinnen und darüber nachzudenken, was bedeutet Gottes Wort? Und immer wieder sein Verständnis zu erneuern. Und dafür bin ich dankbar in dieser Gemeinde, dass wir uns gegenseitig die Ideen von dem, was wir aus dem Wort verstehen, gegenseitig zuspielen können. Und man kriegt ein Feedback, nein, das passt mit dem nicht zusammen. Wir wollen alle wissen, was Gottes Wort zu sagen hat. Und das ist die lebenslange Reise eines jeden Christen, ist sein Verständnis zu vertiefen von dem, was Jesus getan hat und was seine Botschaft ist, was sie für uns bedeutet. Wir wollen heute diesen Strang, dieses Thema vom Evangelium des Reiches in der Bibel näher beleuchten. In Vers 23 von Matthäus 4 sehen wir wieder eine Anspielung darauf. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. da es in Jesu Wirken zentraler Bestandteil war, sollte es auch bei uns irgendwo ein zentraler Bestandteil der Botschaft sein, nicht wahr? Das Thema der Herrschaft Gottes beginnt bereits auf Seite 1. In 1. Mose 1, Vers 2 lesen wir von einem Chaos und einer Unordnung, die vorgeherrscht hat. Und aus diesem Chaos und der Unordnung bringt Gott wunderbares Leben. Er bringt Ordnung. Er macht etwas daraus, wofür wir heute danken konnten. Für die Natur, für die Menschen. Er ist der klare Chef über seine Schöpfung. Und in Vers, in 1. Mose 1, 27 und 28 lesen wir den Abschluss seiner Schöpfungstätigkeit. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott selbst ist der Schöpfer und der Halter seiner Schöpfung. Er ist der eigentliche König über seine Schöpfung. Und doch gibt er hier dem Menschen den Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen, sie sich untertan zu machen. Also sie sind eingesetzt als Oberste der Schöpfung und doch gibt es in irgendeiner Weise Aufgaben zu erledigen. Eine Schöpfung, die es noch sich untertan zu machen gilt. Hier im Paradies, auf Seite 1 der Bibel, je nachdem wie groß die Schriftgröße bei euch ist, leben Gott und die Menschen im Paradies zusammen. Himmel und Erde sind vereint. Die Frage, die sich dann stellt, ist, wie werden die Menschen herrschen? Wie werden sie mit diesem Auftrag umgehen? Wie werden sie ihn ausführen? Wie werden sie ihre Leben gestalten? Werden sie ihre Aufgabe ausführen, wie Gott es möchte, nach seinen Maßstäben, in Abhängigkeit von ihm und seinem Wort? Oder werden sie sich gegen seine Anweisungen auflehnen und sich eigene Maßstäbe setzen? Gott gibt ihnen ein Verbot. Werden sie sich dran halten? Oder werden sie danach greifen, für sich selbst zu bestimmen, was gut und böse ist? In Kapitel 3 wird uns dann die tragische Geschichte erzählt. Der Mensch entscheidet sich dafür, selbstständig zu regieren, die Herrschaft Gottes abzuerkennen. Der Mensch möchte autonom sein, sich selbst ein Gesetz sein. Und das ist heute nicht anders. Autonom, sich selbst ein Gesetz, nicht auf das hören, was andere mir zu sagen haben, schon gar nicht, was Gott mir zu sagen hat, sondern so möglichst mir selber die Maßstäbe setzen, meine eigene Geschichte schreiben. Keine Autorität unterstellt zu sein, das ist das große Ziel. Und so sorgt der Mensch in Kapitel 3, direkt am Anfang der Schrift, dass Himmel und Erde getrennt werden. Gott und Mensch leben nicht mehr vereint. Und hier entsteht wiederum eine Spannung, nicht wahr? Was wird Gott jetzt damit machen? Wird er das jetzt zulassen? Wird er seine Herrschaft direkt wieder aufrichten? Wird er den Menschen vernichten? Wie wird das jetzt wieder alles werden? Alles so heil, alles so vollkommen am Anfang und jetzt alles getrennt, alles zerstört. Was wird passieren mit dem Schöpfungsauftrag? Was wird passieren mit der Herrschaft Gottes auf Erden? Wie wird der Mensch die Herrschaft auf Erden jetzt ausführen? Wir sehen natürlich in den ersten Kapiteln danach, wie es eine Abwärtsspirale ergibt. Der Mensch, der für sich selbst gut und böse bestimmt. In 1. Mose 3, Vers 15 lesen wir aber das erste Versprechen, was Gott machen wird mit dieser Situation. Und er sagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen, also dir, der Schlange, der du die Menschen verführt hast, und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich möchte dir aufmerksam machen auf diese Sprache des Kampfes. Er sagt, ich werde der Schlange den Kopf zermalmen. Und du wirst ihm die Ferse stechen. Insgesamt ist das eine sehr knappe, kurze, vielleicht unbefriedigende Antwort, die wir hier zunächst lesen. Ja, wie wird das geschehen? Wann wird das geschehen? Wieso wird das geschehen? Wie werden die Umstände genau sein? Wie sieht denn dann die Herrschaft aus? Viele dieser Fragen bleiben aber am Anfang offen. Und das ist, wie die Bibel aber so oft schreibt. Sie wirft hier ein Thema auf, das zunächst offen bleibt. Und wir werden dazu angeregt, darüber nachzudenken. Was bedeutet das? Wie könnte das weiter aussehen? Was wird Gott jetzt machen? Was werden die Menschen machen? Wir verfolgen jetzt das Thema ein bisschen weiter hier heute Morgen. Das ist der Beginn dieses Themas der Herrschaft Gottes. Der Mensch möchte sich von Gottes Herrschaft losreißen, sich die Ketten abreißen und schenkt seinem Glauben der Schlange. Aber eines wissen wir jetzt schon aus dieser Stelle, die Schlange wird zur Niederlage geführt werden. Gott wird der Sieger sein und wird seine Herrschaft wieder aufrichten. Ein nächster großer Moment der Herrschaft Gottes ist in 1. Mose 12, in der Berufung Abrahams. Gott verspricht, dass aus der Nachkommenschaft Abrahams ein Same kommt, der alle Nationen segnen wird. Alle Nationen. Wie soll das geschehen, von einem Mann aus? Segen für die ganze Erde. Eine Frage, die offen bleibt, aber eine Verheißung, die so felsenfest ist, wie man sich die nur vorstellen kann. Sie erstreckt sich auf alle Völker. Durch ein Nachfahre Abrahams wird Segen über die ganze Erde kommen. Also wir haben hier Sprache von Sieg. Wir haben hier Sprache von die ganze Nationen werden gesegnet werden durch das, was Gott tun wird. Und dieser Abraham wird in der Folge Vater von Isaak. Isaak wird Vater von Jakob und Jakob ist der Vater von 12 Söhnen. Wir kennen, denke ich, alle die Geschichte, wie Jakob dann nach Ägypten gekommen ist. Und ich möchte nur kurz darauf eingehen, wie er am Ende seines Lebens, bevor er stirbt, in Ägypten, uns einige Wahrheiten gibt. Er gibt Prophezeiungen an seine Kinder. Und unter diesen Prophezeiungen wollen wir unser Augenmerk richten auf 1. Mose 49, die Verse 8 bis 10. Ich habe es jetzt hier in der Elberfelder, die ein bisschen kompliziert klingt. Und er sagt zu Juda: Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Jetzt kommt der Vers. Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Also die Verheißung beläuft sich darauf, dass einer aus der Nachkommenschaft Judas kommen wird, der wie ein Löwe ist, dem die Königsherrschaft gebührt und dem nicht nur der Gehorsam seinesgleichen gebührt. Sondern zum Abschluss des Verses heißt es, ihm gehört der Gehorsam der Völker. Wieder ein weltweiter Anspruch. Gott sagt, ich werde wieder über die Welt und über alle Nationen meinen Segen bringen. Ich werde meine Herrschaft bringen. Es ist eine Vision der Zukunft, wo wieder alle Völker sich unter Gottes Autorität stellen und er herrscht unangefochten. Beim Auszug aus Ägypten ist der nächste große Moment der Herrschaft Gottes. Gott geht einen Bund mit dem Volk Israel ein. Die hat er nach 400-jährigem Aufenthalt in Ägypten aus der Sklaverei geführt. Er gibt ihnen im Rahmen dieses Bundes Gesetze und Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. Also Gesetze und Anweisungen zum Bau der Stiftshütte. In der Stiftshütte sind lauter Bilder, die an den Garten Eden, an das Paradies erinnern. Es ist eine Rückschau, es ist ein Rückruf zurück, die Vereintheit von Mensch und Gott auf Erden, im Tempel. Gott kommt wieder zu den Menschen. Der andere Aspekt des Bundes ist das Gesetz. In dem Gesetz sagt Gott Folgendes. Er macht seinen Herrscheranspruch über das Volk geltend. In 5. Mose 4, die Verse 5 bis 8, sagt Gott selbst über dieses Gesetz durch Mose. Mose spricht hier. Siehe, ich habe euch Ordnungen und Rechtsbestimmungen gelehrt, so wie der Herr mein Gott mir geboten hat, damit ihr danach handelt, mitten in dem Land, in das ihr kommt, um es in Besitz zu nehmen. So bewahrt und tut sie, denn das ist eure Weisheit und eure Einsicht in den Augen der Völker, die all diese Ordnungen hören. Und sie werden sagen, ein wahrhaft weises und verständiges Volk ist diese große Nation. Denn wo gibt es eine große Nation, die Götter hätte, die ihr so nahe wären wie der Herr unser Gott in allem, worin wir zu ihm rufen? Und wo gibt es eine große Nation, die so gerechte Ordnungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? So, wir sehen hier, Gott ist diesem Volk so nahe und das sollte bemerkt werden anhand dessen, wie sie untereinander und miteinander handelten. Israel sollte eine Nation sein, die eine Gesellschaft zeigt, die unter Gottes Herrschaft lebt. Er ist gegenwärtig. Er herrscht in Gerechtigkeit. Und so sollten auch sie miteinander gerecht umgehen. Sie übervorteilen sich nicht. Man beachtet das Eigentum gegenseitig. Man opfert sich füreinander auf. Es gibt kein Ansehen der Person. Kinder lieben und respektieren ihre Eltern. Eltern lieben und erziehen ihre Kinder in der Furcht Gottes. Das ist die Herrschaft Gottes im einzelnen Leben, in einzelnen Familien und so über eine ganze Nation. Eine Nation, wo Gott herrscht. Aber das Volk Israel lehnte in der Folge, wie bereits auf Seite 1 der Bibel, die Herrschaft Gottes ab. In 1. Samuel 8, Vers 15 sagt Gott, dass Israel ihn als ihren König ablehnte, als sie einen irdischen König verlangen. Gott selbst hätte über sie herrschen sollen. Gott selbst sollte ihr Vorsteher und ihre Autorität in allem sein. Aber sie wollten einen irdischen König. Und Gott gibt ihnen einen König. Aber dieser König war nicht autonom. War sich nicht selbst ein Gesetz, sondern er selbst war Rechenschaft schuldig Gott gegenüber, für wie er regieren würde. Also wir sehen hier wieder Gott in den einzelnen Teilen der Geschichte der Bibel, wie er seinen Herrschaftsanspruch geltend macht. Und wie er sagt, ich werde ihn nicht dabei belassen, bei einer Kleinigkeit, sondern ich werde dazu führen, dass eines Tages alles wieder unter meiner Autorität und unter meiner Herrschaft, unter meinem Wort steht. Der zweite König, David, regierte und in David regierte erstmals Juda über Israel. Und wir erinnern uns jetzt an die Verheißung von vorhin, dass Juda derjenige sein sollte, dem die Verheißung gegeben wurde, nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrschaftsstab zwischen seinen Füßen weg, bis das der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. Die Frage ist, na, ist jetzt dieser König der Schilo? Ist er der Regent, dem der Gehorsam der Völker gehört? Immerhin bezeugt die Schrift nur von seiner Herrschaft in 2. Samuel 8, Vers 15. Und David war König über ganz Israel und David übte Recht und Gerechtigkeit an seinem ganzen Volk. Ein irdischer König, der in Gerechtigkeit regiert. Warum? Er hält sich an Gottes Gerechtigkeit. Gott bestimmt, was gerecht ist und was ungerecht ist. In 5. Mose 17, Vers 18 steht der folgende Befehl an die Könige Israels. Und es soll geschehen, wenn er auf dem Thron seines Königreiches sitzt, dann soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben. Mit seiner Hand. Das Gesetz abschreiben. In ein Buch schreiben, aus dem Buch, das den Priestern, den Leviten vorliegt. Und sie soll bei ihm sein. Er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, um alle Worte dieses Gesetzes und diese Ordnungen zu bewahren, sie zu tun, damit sein Herz sich nicht über seine Brüder erhebt und er von dem Gebot weder zur Rechten noch zur Linken abweicht, damit er die Tage in seiner Königsherrschaft verlängert, er und seine Söhne in der Mitte Israels. Es ist 5. Mose 4, Vers 17. 17, Vers 18. Gottes Herrschaft gibt es nur dort, wo auf Gottes Stimme gehört wird. Und darum sollte der König hier das Gesetz abschreiben, es alle Tage bei sich haben, darüber nachsinnen und darauf achten, nicht davon abzuweichen. Und ich bin überzeugt davon, David hat das so getan. Aber David ist, wenn er ein guter König und gerechter König war, nicht der Schilo gewesen, nicht wahr? Wir wissen, dass er gesündigt hat. Wir wissen, dass er Fehler hatte, dass er nicht vollkommen war. Aber er ist ein großer Teil der Geschichte, die Gott schreibt über seine Herrschaft. Er sagt zu David, dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig feststehen. Gottes Herrschaft geht also über die ganze Erde aus den Nachfahren Abrahams, aus den Nachfahren Judas und aus der Nachkommenschaft David sein. Wir sehen, wie sich das immer weiter zuspitzt, nicht wahr? Abrahams Same wird zum Segen für die ganze Erde sein. Judas Löwe wird Herr aller Nationen sein und Davids Sohn wird ewig herrschen. Unbegrenzter Machtbereich, ganze Erde auf unbegrenzte Zeit in Ewigkeit. Aber mit jedem neuen König nach David wird die Hoffnung enttäuscht, dass einer von ihnen der erhoffte Erlöser, Befreier und Herrscher ist. Niemand regiert wieder in solcher Gerechtigkeit wie David und er bleibt damit der große König des Alten Testaments. Der Strang der Geschichte der Herrschaft Gottes scheint dann ein Ende zu nehmen. Das Volk wird weggeführt, das Land Israel und die Stadt Jerusalem werden zerstört und niemand sitzt jetzt dort auf dem Thron Davids. Man müsste auch sagen, das wird auch nie wieder passieren, so wie es jetzt aussieht. Während dieser Zeit nach David gibt es wieder ein Kapitel der Rebellion gegen Gott. Und inmitten dieser Rebellion treten die Propheten auf den Plan. Sie sprechen Gottes Wort zu dem Volk. Ihre Botschaft enthält zwei Dinge. Sie rufen dem Volk dazu auf, dem Bund mit Jahwe wieder treu zu sein, sich den Ordnungen ihres Gottes wieder zu unterordnen. Und zweitens warnen sie von dem kommenden Gericht, falls Israel nicht umkehrt. Und als Teil ihrer Aufrufe an die Ungehorsamen kommt der Trost an den Überrest. Und der Überrest wird oftmals damit getröstet, dein Gott herrscht. In Jesaja 52, Vers 7 ist der Vers, wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft verkündigen, Evangelium, die zu Zion sagen, dein Gott herrscht. Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Ich möchte ein Beispiel aus Jesaja 9 nehmen, was wir oft zu Weihnachten lesen, da das vielleicht noch frisch in unseren Köpfen ist. In Jesaja 9, Vers 5 und 6 kennen wir die Verse. Dort steht, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Ein Sohn wird gegeben und auf dessen Schultern ist eine Herrschaft. Und das ist alles gegeben zum Trost für diejenigen, die darauf hoffen, dass Gott noch herrscht und herrschen wird. Auch wenn es um ihn einen herum nicht so aussieht, auch wenn es so aussieht, als wenn alles verloren ist, als wenn es aufgegeben wurde, als wenn das Volk niemals wieder zu Gott umkehren könnte, kommt der Trost. Nein, ein Sohn wird gegeben, auf dessen Schultern wird die Herrschaft ruhen. In Vers 6 steht, jetzt nach der Schlacht, da habe ich hier zitiert, die Mehrung der Herrschaft wird kein Ende haben. Der Elberfelder übersetzt, groß ist die Herrschaft. Ich bin jetzt kein Hebräischkenner. Ich kann nur sagen, dass zumindest im Englischen alle Übersetzungen, alle gängigen Übersetzungen, immer den Gedanken von Mehrung oder Zunahme haben. Und auch in den deutschen Übersetzungen, bis auf die Elberfelder und die Menge, stets von Mehrung und Zunahme die Rede ist. Deswegen werde ich mich darauf verlassen, dass es Mehrung und Zunahme heißt. Friede ist hier, entschuldige. Also ein Nachkomme Davids wird eine Herrschaft aufbauen, die sich beständig vermehrt, in welchem der Friede niemals aufhört. Herrschaft und Friede werden nicht aufhören. Sie werden zunehmen. Und das von nun an bis in Ewigkeit. Und Friede ist hier nicht nur persönlich gemeint. Nicht nur der persönliche Friede, der mit mir selbst vielleicht herrscht, der zwischen mir und Gott herrscht, sondern Friede ist hier im Zusammenhang mit der Mehrung einer Herrschaft, mit dem Ausbau eines Reiches, mit der Festigung eines Reiches verknüpft. Es hat Dimensionen, die nicht nur den Einzelnen, sondern darüber hinausgehen. Die nicht den Einzelnen betreffen, sondern darüber hinausgehen. In unserer Vorstellung begrenzen wir Frieden manchmal darauf. Und dort fängt er an. Dort fängt er an. Und dort hört er nicht auf. Wir sehen hier die Ausweitung des Reiches. Die Ausweitung des Reiches wird auch niemals aufhören, steht hier. Das ist im krassen Gegensatz zu den Reichen dieser Welt, nicht wahr? Wenn wir die Geschichte lesen, dann sehen wir immer wieder Reiche, die sich ausdehnen, die größer werden und größer und größer. Und irgendwann kommt der Tipping Point, sagt man auf Englisch. Dann, wenn es alles in die andere Richtung kippt. Keine Ausweitung mehr, kein Erhalten mehr eines Reiches, sondern immer der Größenwahn, der dazu führt, dass eine Nation untergeht und das Reich übernommen wird von einer anderen Nation, von einem anderen Reich. Aber dieses Reich ist ein Reich, das niemals an seine Grenzen stößt. Das niemals aufhört, wo der Friede niemals aufhört. Es wird auch nicht schwächer mit der Ausweitung, ja? Wenn man sich ausweitet, dann verteilt man seine Ressourcen gleichmäßig auf die Fläche, die man hat, und dann ist an jeder Stelle, jede Stelle wird dann schwächer, ja, nach außen hin. Aber in diesem Reich wird die Stärke, steht hier, er wird von in Ewigkeit es stärken mit Recht und Gerechtigkeit. Ein Reich, was immer größer wird, ein Reich, das niemals schwächer wird, ein Reich, das nicht aufzuhalten ist. Und falls jemand die Machbarkeit eines solchen Reiches anzweifeln sollte, fügt Gott da hinzu, sein Eifer selbst wird dafür einstehen, dass es so kommt. Der Eifer des Herrn, der Herrscharen, wird dafür sorgen, dass das so kommt. Die Mehrung der Herrschaft, der Sieg dieses Reiches über alle Reiche ist deshalb unaufhaltsam, weil der Gott, der dafür einsteht, unaufhaltsam ist. Es gibt keine Macht oder Autorität über ihn, die ihn das verwehren könnte. Wie stark ist dein Gott? Welche Bereiche traust du ihm in deinem Leben nicht zu überwinden? Welche Sünden hältst du für unzerstörbar in deinem Leben? Im Leben deiner Kinder, im Leben deiner Angehörigen, welche Menschen hältst du vielleicht für unerreichbar? Ist der Widerstand unüberwindbar? Solche Menschen kann Gott nicht erreichen. Das geht nicht. Diese Sünde, die habe ich schon so lange, die kann ich nicht überwinden. Das geht nicht. Ja, mein Sohn ist halt so. Da kann ich nichts gegen tun. Wir haben einen Gott, der sagt, ich kann das. Ich kann meine Herrschaft ausweiten. Und es gibt nichts, was es aufhalten kann. Wir dürfen darauf vertrauen. Wir dürfen auf diesen Gott vertrauen. Sein Reich schreitet von Sieg zu Sieg. Und der Krieg ist schon entschieden. Das sind nur einige Stellen im Alten Testament, die das Reich Gottes anschneiden. Aber wir haben gesehen, wir haben ein siegreiches Reich, eine gerechte Herrschaft, die kommt, die ewig währt und trotz Anfeindungen in Ewigkeit sich ausweitet. Und wie bei jedem großen Thema der Bibel ist Jesus Christus das Zentrum dieses Themas. Er kommt zu uns in der Bibel. Matthäus 1, Vers 1 steht der Ursprung, das ist das Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Direkt vom ersten Vers weg macht Matthäus deutlich, um was es ihm hier geht. Jesus ist nicht einfach ein netter Lehrer, eine schöne Geschichte, die man Kindern erzählen kann. Guter Lehrer, der tolle Sachen gesagt hat, die man auf Karten drucken kann. Nein, er ist gekommen als Sohn Davids, Sohn Abrahams. Durch ihn kommt die Herrschaft Davids. Ihm gehört der Thron. Und wir überspringen die Geschlechtsregister oftmals, aber sie sind elementar wichtig. Denn nur so kann nachgewiesen werden, dass Jesus der Sohn Abrahams ist, der Same, durch den die ganze Erde, alle Völker, gesegnet werden wird. Nur so kann nachgewiesen werden, dass er Nachfahre Judas ist, Schilo, dem der Gehorsam der Nationen gehört, dass Jesus der Erbe des Thrones Davids ist. Die Geschichte endete im Alten Testament damit, dass kein König mehr über Israel war. Und als Jesus geboren wird, herrscht ein ausländischer König, Herodes. Und Matthäus macht hier deutlich, der Einzige, der Anspruch hat, König zu sein über Israel, der ist geboren und keiner hat es gemerkt. Keiner von uns hat es gemerkt. Er ist der wahre König. Und wer kommt anschließend, um ihn anzubeten? Wer merkt's? Die Könige von den Heiden. Die merken's. Ich glaube nicht, dass es von ungefähr ist, dass Matthäus das anführt. Er sagt, die aus den Nationen kommen und sie fallen vor ihm nieder. Sie liefern ihm das, was ihm gebührt. Da ist der Anspruch Jesu, nicht nur zu sein, jemand zu sein, der vielleicht für dich persönlich was bedeutet, sondern er hat einen riesigen Anspruch hier begründet und wird ihn weiterhin begründen in den weiteren Kapiteln von Matthäus. Matthäus 3 lesen wir, dass Gott, der Vater, mit Jesus zufrieden ist. Er ist sein Sohn. Und das erinnert an die Verheißung, die wir an David gelesen haben. Er sagt, ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Dieser kommende Herrscher, dieser kommende Erbe, der auf deinem Thron sitzt, ihm will ich Vater sein und er soll mir Sohn sein. Dann schließend zu Beginn von Matthäus 4 lesen wir von der Versuchung Jesu. Und anders als jeder andere Mächtige zuvor, in der Geschichte der Menschheit geht Jesus nicht auf das ein, was der Teufel ihm bietet. Er bietet ihm an, die Herrschaft zum Rabattpreis zu bekommen. Fall einfach hier direkt nieder und du bekommst alle Nationen jetzt geschenkt. Vergiss den langen Plan, vergiss all die Jahre, bis es bereit ist, vergiss das Leid, falle hier nieder und du bekommst die Herrschaft sofort. Weil Jesus geht nicht darauf ein. Nicht wie alle anderen Menschen. Sie griffen auf ihre Weise nach der Macht. Sie wollten ihren eigenen Weg bestimmen. Aber Jesus überwindet ihn. Er verlässt sich absolut auf seinen Vater, auf den Zeitplan seines Vaters, auf den Weg seines Vaters. Jesus wird über diese Reiche aber regieren. Er wird sie nur nicht so erobern, wie alle Menschen in der bisherigen Geschichte Reiche erobert hatten. Nicht in einer beliebigen Zeit, sondern nach Gottes Zeitplan. So kommen wir zu unserer Stelle, Matthäus 4, Vers 17. Jesus vertreibt die Dunkelheit durch sein Licht. In den vorherigen Versen lesen wir davon, 12 bis 16. Seine Botschaft handelt vom Reich Gottes. Und ich hoffe, wir können jetzt besser nachvollziehen, welches Gewicht diese Botschaft mit sich bringt. Wenn die Menschen hören, er sagt, das Reich ist nahe herbeigekommen, dann denken sie, Nationengehorsam, ein Reich, das nicht aufhört, ein riesiges Reich, das in Ewigkeit sich vermehren wird. Können wir besser nachvollziehen, welches Momentum und welche Erwartungen sich aufgebaut haben um das Wirken Jesu, wenn er diese Dinge sagt? Diese Botschaft hat er verkündigt. Also das sind seine Worte. Und in Versen 17 bis 22 sehen wir, dass er die ersten Jünger ruft. Ansatzlos und ohne Vorwarnung. Er geht zu ihnen hin und sagt, folge du mir nach. Und was machen sie? Sie lassen alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Man könnte fast den Eindruck bekommen, Jesus wäre der Chef. So ist es auch. Jesus hat das Sagen über sie, nicht wahr? Und in Vers 23, den haben wir auch schon gelesen, wird dann beschrieben, dass Jesus Krankheiten heilte. Er ging herher und verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte Krankheiten unter dem Volk. Manche dieser Krankheiten waren, den Berichten der Schrift zufolge, von Dämonen verursacht. Und ich glaube, es ist nicht von ungefähr, dass Matthäus auch hier wieder diese Dinge miteinander verknüpft. Das Verkündigen vom Evangelium des Reiches, das Reich ist nahe herbeigekommen und die Auswirkungen dieses Reiches sind zu sehen an dem, was Jesus tut. Er vertreibt die Auswirkungen der Sünde. Er vertreibt die Macht der Finsternis, die sich ausgebreitet hatte. Er macht seinen Herrscheranspruch mehr als deutlich klar. Er verkündigt mit seinen Worten das Kommen des Reiches, vertreibt die Auswirkungen der Sünde. Matthäus 12, Vers 28 bezeugt er über sein Wirken, über das Austreiben der Dämonen, sagt er, wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Ich glaube, die Rechnung ist ganz einfach, nicht wahr? Hat Jesus durch den Geist Gottes Dämonen ausgetrieben? Ja, das hat er. Was ist dann die Folge, die rausgezogen werden sollte? So ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Jesus ist deutlich und klar derjenige, der einen Anspruch erhebt darauf, derjenige zu sein, durch welches Gott herrscht. Er ist der Mensch, durch den Gott herrscht. Und das hat zur Folge, dass die Jünger diese Erwartungen haben, kurz vor seinem Tod. Sie hören die ganze Zeit, das Reich ist da. Sie sehen die Auswirkungen des gekommenen Reiches. Sie hören seine Worte, sehen seine Taten und zählen zwei und zwei zusammen und denken, es geht los. Jetzt ist es bereit. Er hat sogar gesagt, das Reich ist schon da. Und die klären ja schon mal die Rangordnung vorher, ne? Wer dann so unter ihm, wenn er dann die Herrschaft bringt, das haben wir dann schon mal geklärt, damit wir genau wissen, wer wann, wo, wie herrscht. Das wollen die schon mal geklärt haben. Und wir kichern darüber und schmunzeln, weil wir das von uns selbst kennen. Aber Jesus musste diese Erwartungen der Jünger stetig und stets neu orientieren. Bereits in Matthäus 5, direkt nach dem unserer Stelle hier. Matthäus 5 stellt der König seine Reichsordnung auf in der Bergpredigt. Er lässt seine Hörer wissen, dass sein Reich funktioniert. In seinem Reich sind die Armen im Geist, die Weinenden, und die Sanftmütigen, die Gesegneten, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, die Gütigen, die mit reinen Herzen, diese sind bei ihm gesegnet, nicht die mit den vollen Taschen, sondern diejenigen, die merken, dass sie nichts zu bringen haben, nicht die starken Überwinder, die auch unsere Welt so in den Mittelpunkt stellt, nicht wahr? Diejenigen, die etwas aus sich gemacht haben, die ihre super Leistungen gebracht haben, die viel auf sich genommen haben und geopfert haben, um etwas zu sein, jemand zu sein auf der Erde. Welche Ziele hast du in deinem Leben, ne? Pack sie dir, mach dir einen Plan, du kommst dahin. Nimm keine Rücksicht auf die anderen, weil Jesus stellt einen ganz anderen Plan auf, um Herrschaft zu erlangen. Diejenigen, die bei Verschmähungen anderer nicht zurückschlagen, sondern bei Schlägen anderer die andere Wange hinhalten, das sind diejenigen, die in seinem Reich etwas gelten. Diejenigen, die Sünde nicht nur äußerlich stutzen, sondern innerlich dem Krieg erklären. Die im wahren Krieg, dem Krieg gegen die Sünde im Herzen radikale Maßnahmen ergreifen. Das sind die, die in Jesu Reich etwas gelten. Die Größe erlangen. In seinem Reich gibt es Größe, aber man erlangt sie nicht, indem man sich selbst aufgrund eigener Weisheit oder Machtdemonstration oder strengeren Regeln zum Größten krönt, sondern indem man selbst der Geringste und der Diener von allen wird. Jesus zeigt es selbst vor, indem er, der Herr und Meister, ihnen dann die Füße wäscht, nicht wahr? Und er geht dann den allerdemütigsten Weg. Er geht wie ein Schaf zur Schlachtbank, ohne sich zu verteidigen. Und die Ereignisse um Ostern herum können uns denken lassen, dass Jesus die Idee vom Reich aufgegeben hat. Er wurde begraben und damit war es das mit dem Reich. Er hat es gebracht, er wollte es bringen, aber es hat nicht ganz geklappt. Aber wenn wir die Evangelien genau lesen, dann wissen wir, das war genau der Weg, den er von Anfang an gehen wollte, sollte und musste, um die Herrschaft aufzurichten. Wie wird Jesus nämlich in diesem Moment der größten Demütigung dargestellt? Er bekommt eine Krone aus Dornen, einen Stab in die Hand und einen Umhang umgelegt. Die Täter glauben, ihn so zu demütigen. Das ist auch so. Aber das ist nicht alles. Sie tun viel mehr, als sie denken. Es ist nicht ungefähr, dass die Evangelisten das erwähnen. Er wurde so zum König. Er hat durch diesen Tod sein Reich aufgerichtet. Er ist der wahre König. Auch wenn das Volk sagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Nichts konnte das aufhalten. Kolosser 2, Verse 14 bis 15 sagt, er hat den Schuldstein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und indem er das getan hat, hat er die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Jesus hat durch seinen Tod den Triumph erhalten. Es ist nicht das Ende der Geschichte, es ist der Höhepunkt der Geschichte, der Herrschaft Gottes hier auf Erden. Er hat die Sünden Einzelner getragen und darin hat er den Sieg errungen. Er hat die Schlange, der damit den Kopf zermalmt. Er wurde zum König über die Nationen eingesetzt. Jetzt versteht mich nicht falsch. Ich habe gesagt, man erlangt die Größe nicht dadurch, wie wir sie kennen, wie wir gewohnt sind. Aber sehen wir bitte in dem, was Jesus getan hat, nicht das Gegenteil von Stärke. Lass uns die Stärke in seiner Demut sehen. Jesus muss nicht ausrasten, um seinen Willen zu bekommen oder seine Autorität auszuüben. Er unterordnet sich seinem Vater, der alles in seinen Händen hält. Was meint ihr, ist es leichter, bei Schmähungen zurückzuschlagen? Eine geschickte, beleidigende Antwort zurückzufahren, damit der andere bloß nichts zurücksagen kann? Oder erfordert es mehr Stärke, die Schmähungen anderer in Demut aufzunehmen, anzunehmen und die Gerechtigkeit Gott zu überlassen? Jesus beweist in diesem Moment nicht Schwäche, er beweist in diesem Moment seine größte Stärke, dass er der stärkste, sanfteste, größte König ist, den es je gab und geben wird. Er gibt sich für andere hin. Als Jesus also am Kreuz über die Mächte dieser Welt triumphiert hat und dies durch seine Auferstehung bewiesen wird, gibt er wieder Anweisungen an sein Volk. Damit schließt das Evangelium von Matthäus. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und im vorherigen Vers wird uns sogar der Grund gegeben. Warum sollen wir das tun? Ja, weil im vorherigen Vers steht, und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Er hat alle Autorität, alle Macht bekommen durch das, was er getan hat. Und was ist die Folge dessen? Sie sollen alle lehren. Wir sollen die Nationen lehren, das zu bewahren, was er geboten hat. Er sagt, jetzt ist die Zeit zu gehen, die Nationen zum Gehorsam unter Gott zu bringen. Geht, macht es. Warum? Ich habe alle Autorität. Ich habe den Anspruch jetzt erfüllt. Mir gehört der Gehorsam der Nationen. Geht und sorgt dafür, dass es eintritt. Der Herr wurde nicht dafür hingerichtet, dass er sagte, lieben deinen Nächsten wie dich selbst. Er wurde dafür hingerichtet, weil er gesagt hat, nicht Herodes ist König hier, nicht Cäsar ist König hier, nicht Pilatus herrscht hier. Nein, all ihr, ihr alle, ihr leitet eure Autorität von meinem Vater ab. Ich bin der eingesetzte König. Ich bin derjenige, der das Reich Gottes wirklich bringt. Und was haben dann die Nachfolger Jesu aus dieser Botschaft gemacht? Haben sie jetzt was anderes verkündigt? Die Betonung ein bisschen anders gelegt. Schauen Apostelgeschichte 2. Die Predigt des Petrus endet mit folgenden Worten, die Verse 32 bis 36. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Denn nicht David ist in die Himmel aufgefahren. Er sagt aber selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Das ganze Haus Israel wisse nun zuverlässig, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Jesus wurde auferweckt, zur Rechten des Vaters gesetzt. Er hat die Autorität. Und jetzt? Er ist im Himmel und sitzt zur Rechten Gottes, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Er ist der Herr und er ist der Messias, steht hier. Er ist der Herrscher Israels. Und was ist die einzige richtige Reaktion auf diese Einsetzung? Was ist die einzige Reaktion, die richtig ist, angesichts der Tatsache, dass das Reich Gottes gekommen ist? Tut Buße und glaubt im Evangelium. Tut Buße, kehrt um, schließe dich dem Siegesmarsch an oder du wirst zermalmt von dem Siegeszug Jesu. Gib deine Rebellion auf, werde Teil seines Reiches. Früher oder später wird er dich besiegen. Er wird siegen. Sein Reich wird nicht mehr aufhören. Du kannst es nicht aufhalten. Die Apostel erleiden hiernach Verfolgung. Warum? Weil sie göttliche Unruhestifter sind. So möchte ich sie nennen. Sie sind göttliche Unruhestifter. Sie sagen, wie ihr Herr zuvor, dass Jesus der einzig wahre König Israels ist. Die Apostel werden nicht verfolgt, weil sie bescheiden in ihren Versammlungen reden und keinerlei Ausfluss auf ihre Umgebung besteht. Sie kapseln sich nicht ab und sagen, wir wollen jetzt bloß nicht die anderen irgendwie anstoßen, wir wollen jetzt erstmal intern unsere ganze Infrastruktur klären und dann, wenn wir alles hier genug Kraft haben, wenn wir alle Ressourcen gesammelt haben, dann werden wir einen Großangriff starten. Nein, sie starten sofort und sagen, wir werden dorthin gehen, wo gesagt wird, Jesus herrscht nicht, wo Gott nicht mehr anerkannt wird, da stehen wir und wir machen Unruhe. Das macht uns nichts, denn wir haben den Auftrag von unserem Herrn bekommen. Was möchten sie nicht? Sie möchten nicht Gott zum Anstoß werden. Indem sie rumsitzen, indem sie nichts mehr tun, indem sie Angst haben, indem sie die anderen nicht genug lieben, um ihnen das zu sagen, was sie hören müssen über Jesus und seine Herrschaft. In Apostelgeschichte 17, die Verse 6 und 7, lesen wir von einer Anklage gegen die Christen. Als sie die Christen aber nicht fanden, schleppten sie Jason und einige Brüder vor die Obersten der Stadt und riefen, diese, die den Erdkreis aufgewiegelt haben, sind auch hierher gekommen. Die hat Jason beherbergt. Und diese alle handeln gegen die Verordnungen des Kaisers, dass sie sagen, dass ein anderer König sei, Jesus. Sie sagen nicht über die Christen, ja, das sind die, die predigen, dass man alle lieben soll und keinen Anstoß und dass sie sich alle schön zurückhalten und die haben halt da ihre kleinen Gotteshäuser, sie wollen doch nur ihre Gottesdienste machen, lass sie in Ruhe. Da hat keiner was gesagt. Sie sagen hier, das sind die, die den Erdkreis aufgewiegelt haben. Die gehen überall hin und verkünden was? Es gibt einen anderen König. Ihr habt's verpasst. Ihr habt's vielleicht nicht gemerkt. Aber sein Reich ist eingeläutet. Es gibt einen anderen König, Jesus. Das passte denen nicht. Das passte den Menschen nicht. Und das passt den Menschen heute auch nicht. Sie wollen nicht, dass Jesus über sie herrscht. Sie wollen nicht wahrhaben, dass Jesus eingesetzt ist, dass Gott ihn eingesetzt hat. Ein Jesus, den du in deinem Herzen hast, der ist okay. Ein Jesus, der nur sonntags was zu sagen hat, das ist okay. Ein Jesus, der nur auf christlichen Freizeiten hat, der ist noch okay. Der ist in Ordnung. Aber die Schrift sagt uns eins, diesen Jesus gibt es nicht. Wenn man Jesus hat, dann gehört ihm alles, was ich habe. Seine Herrschaft muss in mir anfangen, aber sie darf nicht da bleiben. Ich kann nicht bestimmte Bereiche ausnehmen von seinem Herrschafts- und Gehorsamsanspruch. Je weiter der Herrschaftsbereich der Welt sich ausbreitet, desto mehr wird es kollidieren mit dem Herrschaftsanspruch Jesu in deinem Leben, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft. Und was machen wir in diesen Zeiten? Wir beugen uns nicht vor Cäsar. Wir fallen nicht nieder vor der Gottlosigkeit. Wir stehen da und sagen, Jesus ist König. Er ist der Herr. Er herrscht. Und dafür werden wir Unruhestifter sein. Müssen. Es wird kommen. Und es ist jetzt schon da. Wenn wir diese Botschaft hinausbringen, dass Jesus Herr ist über den Intellekt, dass Jesus Herr ist über die Mathematik, dass Jesus sie gemacht hat, dass er in meinem Bereich, wo ich arbeite, herrscht, dann werden wir zu Unruhestiftern werden, ganz sicher. Jesus sagt, er hat ein Schwert gebracht und das macht vor Familienbande keinen Halt. Und hier sitzen einige, ich weiß es, die wissen viel mehr, was das bedeutet. Und warum macht ihr das? Warum macht ihr das? Ihr macht das, weil Jesus in euren Herzen regiert und er in euren Familien regieren muss. Das ist sein Anspruch. Und ich möchte euch ermutigen und uns ermutigen, lasst uns darin nicht müde werden, seine Herrschaft zu verkünden, auch wenn es Entzweiungen mitten durch unsere engsten Verbindungen gibt. Lasst uns nicht müde werden, seine Herrschaft geltend zu machen, dort, wo man meint, Gott abgeschüttelt zu haben, dort, wo man meint, Gott getötet zu haben. Lasst uns diesem biblischen Beispiel folgen und göttliche Unruhestifter werden. Vorletzter Punkt hier ist, dass Gott genug Ressourcen hat. Gott hat genug Ressourcen, um diese Verheißung geltend und klar und auszuführen, klar zu machen. Also wir denken oftmals, naja, wir sind ja nur einer, wir sind zwei. Naja, muss ich ja nichts sagen, ne? Muss ich ja nichts machen. Bringt ja eh nichts. Ich bin ja nicht so schlau, ich bin nicht so groß, nicht so weit. Aber Jesus hat ein Reich gebracht, das siegreich ist. Es hat ewig Bestand, es ist beständig und es wächst, es wächst. Er nahm 12 zunächst verwirrte Männer und zermalmte das ganze römische Reich. Das ganze Reich auf den Kopf gestellt. Rom, das lesen wir nur noch in Geschichtsbüchern. Aber das, was in den 12 Männern getan wurde durch Gott, das lebt. Er nahm 300 Männer um Gideon und besiegte ein Heer von 120.000 ausgebildeten Soldaten. Er nahm einen jungen David und besiegte einen Riesen. Er nahm einen Mose und demütigte das Weltreich seiner Zeit. Er nahm einen Martin Luther mit all seinen Fehlern und Macken und er stellte Europa erneut auf den Kopf. Was kann Gott mit einer Gemeinde in Gummersbach tun? Was kann er mit einem Menschen tun, der bereit ist, für diese Botschaft zu leiden und zu kämpfen in sich und um sich? Was kann er mit einer Familie tun, die dem Herrn Jesus untertan ist? Was kann er mit einer Gemeinde in Gummersbach tun, die ihm ergeben ist? Was kann er mit einer Stadt tun, die ihm ergeben ist? Er hat es schon so oft in der Geschichte getan. Und warum versagen wir ihm heute dieses Recht und diese Möglichkeit, zu sagen, er kann bei uns anfangen, bei mir, meine Familie, meine Nachbarschaft, meine Straße, meine Stadt, mein Land, meine Nation? Ich weiß es nicht. Aber kann dein Gott das? Das ist die Frage. Bist du bereit, dafür zu kämpfen, dass er das machen kann in deinem Leben, bei dir anfangen kann? 1. Korinther 15, 25 bis 28 legt Paulus die Stelle von Petrus, die er gerade zitiert hat, weiter aus. Er sagt, denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sein. Jesus wurde auferweckt, zu Rechten des Vaters erhöht und nun sitzt er dort herrschend und wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Wir dürfen daran teilhaben. Der letzte Feind ist der Tod, das ist Chefsache. Das wird er höchstpersönlich erledigen. Aber bis dahin dürfen wir Teil dessen sein, dass seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Seine Feinde werden besiegt. Er regiert jetzt und wir dürfen Teil der Herrschaft sein. Welche Festungen kannst du in Jesu Namen in deinem Leben besiegen? Wo hat sich der Feind in deinem Leben festgesetzt? Welche Gedanken musst du unter die Herrschaft Christi bringen? Aber lasse deinen Blick nicht dabei bei dir und deiner Welt, sondern wo ist die Herrschaft Jesu um dich herum noch nicht ausgebreitet? Sein Reich erweitert sich, eine Seele nach der anderen, ein Beruf nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Du kannst das, was du tust, auf eine christliche Weise tun, unter der Herrschaft Christi. Du kannst Schüler sein zu Gottes Ehren, du kannst Mutter sein zu Gottes Ehren, du kannst Student sein zu Gottes Ehren. Du kannst deinen Job zu Gottes Ehren machen. Du kannst es so machen, wie er es will. Und so bist du Teil seines Reiches. Und so herrscht Jesus auf dieser Welt jetzt. Der letzte Gedanke ist, dass Jesus Sieg definiert. Und jetzt lesen wir in der Schrift oftmals großartige Geschichten, nicht wahr? Großartige Geschichten von Sieg. Ich habe einige gerade aufgezählt. Gott bewirkt Unglaubliches bei David und Goliath, bei den drei Freunden von Daniel, die im Feuer waren und nicht davon versenkt wurden. Aber manchmal, da werden die Treuen auch zersägt. Manchmal werden sie gesteinigt, manchmal werden sie gefoltert. Und sie müssen aushalten, dass man ihnen Böses nachsagt. Sie müssen ertragen, dass man über sie lästert. Sie müssen erdulden, dass falsche Anschuldigungen gemacht werden. Aber für mich und für die Schrift besteht der Wechsel, der Blickwinkelwechsel besteht darin, zu verstehen, das sind keine Niederlagen für Jesus. Es ist nicht, auf der einen Seite haben wir einen Sieg, da hat Jesus gesiegt, da ist das Reich ausgebaut worden, wunderbar. Und auf der anderen Seite, da hat er verloren. Da muss er eine Stellung aufgeben, da ist eine Festung runtergebrochen. Nein, das sind beides Siege von Jesus. Wie hat Jesus gesiegt? Jesus hat durch den Tod gesiegt. Jesus hat durch das Leiden gesiegt. Warum erwarten wir was anderes? Ich möchte nur Offenbarung 5 lesen, denn das bringt diese Gedanken einfach so auf den Punkt. Ich möchte es einfach lesen und vorher sagen, achtet darauf, was Johannes hört, was er sehen soll und was er dann tatsächlich sieht. Was er dann tatsächlich sieht, das bringt jetzt alle Fäden hier zusammen. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und auf der Rückseite beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme ausrief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand in dem Himmel, auch nicht auf der Erde, auch nicht unter der Erde, konnte das Buch öffnen, noch es anblicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen, noch es anzublicken. Und einer der Ältesten spricht zu mir, weine nicht, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Und ich sah inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das 7 Hörner und 7 Augen hatte. Die sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Johannes wird aufgefordert zu schauen. Und was sollte er sehen? Den siegreichen Löwen, den Überwinder, die Wurzel Davids. Und wenn er sich wendet, um hinzublicken, was sieht er? Er sieht nicht einen Löwen, er sieht ein Lamm, wie geschlachtet. So hat Jesus überwunden. Das ist nicht ein Gegensatz. Das ist nicht so, oh, da hat sich jemand vertan, sondern es will uns etwas sagen. Es will sagen, Jesus hat überwunden. Er ist der siegreiche Löwe. Aber hat es getan, indem er sich hinschlachten ließ wie ein Lamm. Ich möchte uns ermutigen mit Blick auf diese Woche, auf das nächste Jahr, auf den nächsten Monat, auf jeden nächsten Moment zu schauen. Jesus hat überwunden. Jesus definiert für mich, was Sieg ist. Vielleicht ist in meinem Leben Sieg ein etwas, wo Leute staunen werden eines Tages, wo sie sagen werden, boah, da ist Abtreibung abgeschafft worden in Deutschland. Oder was für großartige Dinge ihr euch vielleicht ausdenken könnt, was Gott tun kann. Vielleicht ist es, dass wir Verfolgung erleiden, wie andere unsere Geschwister auf der Welt. Aber in all diesen Momenten dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Jesus hat gesiegt und er siegt und er schreitet von Sieg zu Sieg. Und eines Tages wird alles vervollständigt werden. Da wird er seine Herrschaft vollständig auf die Erde bringen. Und wir haben die Verheißungen, dass auf der ganzen Welt, von einem Meer bis zum anderen, die Furcht Gottes herrschen wird. Das ist unser Ausblick. Zu diesem Reich gehören wir. Wir sind nicht ein Loserreich. Oftmals verhalten wir uns so. Wir denken, oh, jetzt kommen die alle und die bedrängen uns und wir werden unterdrückt und oh, was sollen wir nur machen? Nein, wir sind die Sieger. Und da draußen sind die, die sich vor Jesus beugen werden. So oder so. Und wir dürfen zu diesem Reich gehören. Lass dich ermutigen dazu, im neuen Jahr das zu tun, was du tust, zu Gottes Ehren, als Teil von Jesu Reich.